Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Praxisnah, Ihr Allgemeinmedizin-Podcast von Thieme. Mein Name ist Falk Stierkert und ich freue mich heute ganz besonders über ein Thema zu reden, was uns eigentlich alle wirklich sehr in der Praxis umtreibt und von dem wir, glaube ich, alle denken, wir wissen eine Menge drüber, aber ich glaube, wir können immer noch mehr lernen, nämlich das Thema Vorhofflimmern in der allgemeinmedizinischen Praxis. Und ich bin verbunden mit Herrn Professor Dr. Markus Bleckwen aus dem schönen Leipzig.
Ja, hallo. Hallo. Schön, dass ich dabei sein kann.
Leipzig ist ja eine schöne Stadt. Ich mag es ja total gerne. Ist, glaube ich, eine der lebenswertesten Städte im Osten. Toll,
ja, vor allem mag ich sehr gerne. Das unheimlich im Aufwind, ganz viele junge Menschen, ja, ganz viel Energie. Also ich glaube, da wird noch viel entstehen.
Na, ist doch schön. Ja, wir unterhalten uns heute über das Thema Vorhofflimmern. Und zwar Vorhofflimmern im Kontext der allgemeinmedizinischen Praxis. Und da ist es ja im Grunde genommen so, dass ich sag mal, ich habe gestern mit meiner Frau so ein bisschen, die ist auch Ärztin, so ein bisschen, ja, Fälle durchgespielt im Auto zu den Schwiegereltern. Und da habe ich gesagt, du, pass auf, wenn du jemanden hast, der über 70 ist und eine Blutverdünnung kriegt, musst eigentlich gar nicht nachfragen, der hat Vorhofflimmern.
Ja, stimmt, also ich meine, gut, wir kennen es natürlich auch noch aus anderen Gründen, Thrombose und so, aber es ist natürlich viel seltener. Genau, also eine der häufigsten Indikationen sicherlich für eine Antikoagulation ist Vorhofflimmern, ja.
Und das Vorhofflimmern trifft uns ja wahrscheinlich oder trifft die meisten von uns irgendwann mal. Wie ist denn so die Lebenszeitinzidenz?
Also es ist definitiv, je älter wir werden, desto häufiger. Und da die Gesellschaft ja immer älter wird, werden wir Vorhofflimmern auch immer häufiger sehen. Also zurzeit wird auf die Bevölkerung gesehen, sind es etwa 2,5% der erwachsenen Bevölkerung, die von Vorhofflimmern betroffen ist. Aber Tendenz wird ansteigen, weil wir einfach immer älter werden und dadurch Vorhofflimmern auch eher in unserem Leben mal erleben.
Und das Interessante am Vorhofflimmern ist ja, ich habe das gerade so eingeleitet mit dieser Geschichte, naja, wenn jemand über 70 ist und eine Blutverdünnung kriegt, ist es wahrscheinlich Vorhofflimmern. Aber ich war letzten Oktober, war ich auf einem Vortrag und da hat einer was erzählt über die Frage des Vorhofflimmer-Loads und die Frage, muss man eigentlich immer und so weiter und so fort. Was die Antikoagulation angeht, wann muss ich denn, und das ist jetzt gleich mal die erste wirklich sehr wichtige Frage für mich, wann muss ich denn jemanden mit Vorhofflimmern antikoagulieren? Da gibt es den CHA2DS2-Score, dann gibt es jetzt neu diesen Vorhofflimmer-Load. Was sind denn so ganz praktische Dinge, an denen ich mich in der Hausarztpraxis orientiere?
Ja, also das ist sicherlich jetzt eine neue Entwicklung mit quasi welche Last ich jetzt Vorhofflimmer-Last, sagen wir auf Deutsch, der Patient hat. Ich finde hier ganz im Wesentlichen ist, wir kriegen ja doch gerade durch immer mehr Smartwatches ja auch, dass Patienten sich melden, da könnte eine kurze Phase von Vorhofflimmern sein und wir machen hier ein EKG, wir machen ein Langzeit-EKG und wir sehen nichts. Immer Sinusrhythmus. Also selbst wenn die Uhr recht hat und diese Patienten kurzzeitig mal Vorhofflimmern für Sekunden, für Minuten haben, die in aktuellen Studien gezeigt, profitiert definitiv nicht von einer Blutverdünnung.
Das heißt, ich muss es in der Praxis
genau,
nachweisen
die Patienten,
können.
Die profitieren, das ist klassisch der Patient, wo ich dann bei der Blutdruckmessung oder beim Pulsmessen denke, hoppala, der ist aber unrhythmisch, mache ein EKG und sehe Vorhofflimmern. Patient weiß vielleicht gar nicht, seit wann habe ich das, ist mir nicht ganz klar bekannt. Der profitiert total. Und hier ist es quasi nur ein Grund, sagen wir mal so, warum ich ihn nicht therapiere, wenn es eben wirklich ein sehr junger Patient noch ist, der keine Herzerkrankung hat, also keinen Bluthochdruck etc., dann muss ich ihn nicht blutverdünnen. Aber ansonsten, der CHA2DS2-Score zeigt mir eben an Risikofaktoren wie Hypertonie, wie Diabetes und Alter ab 65, dass ich da bei diesen Risikofaktoren, die sich dann ansammeln, entsprechende Blutverdünnung starte. Es gibt so einen Korridor, muss man sagen. Sag ich mal, jetzt habe ich einen jungen Mann, der hat Vorflimmern jetzt im EKG und hat nur Bluthochdruck, dann hat er einen Punkt. Das ist nicht eine zwingende Indikation, aber ich kann das mit ihm besprechen, ob er das doch vielleicht eher machen möchte. Und wenn er jetzt aus einer Familie kommt, wo schon mehrfach ein Schlaganfall vorgekommen ist, wo er sagt, ich möchte möglichst alle Risiken reduzieren, einen Schlaganfall mal zu kriegen, dann ist das neben der guten Blutdruckeinstellung sicherlich auch entsprechende gute Blutverdünnung. Also so einen Patienten würde ich eher behandeln. Wo ich eher Abstand nehmen würde, und das zeigen auch gute Studien jetzt aktuell, jetzt ein älterer Patient hat zwar einen hohen Risikoscore, aber hat eine Demenzerkrankung, ist im Altenheim versorgt, hat chronisches Vorflimmern, der wird eher nicht davon profitieren. Der kann sogar eher Schaden davon nehmen. Also das heißt, man sieht, Score alleine reicht nicht, sondern es sind eben auch die Lebensumstände, die Familiengeschichte, die Begleiterkrankung. Und es ist eben wichtig uns, dass wir eine gemeinsame Entscheidung fällen mit dem Patienten oder auch mit den Angehörigen.
Seinerzeit hatte ich mal den Hess-Bled-Score so als Kontrapunkt zum Chatswa-Score gelernt. Der ist aber gar nicht mehr so aktuell.
Ja, also das optimalerweise würde man natürlich neben den positiven Effekten auch immer schauen, naja, wie ist denn das Blutungsrisiko darunter? Und den kann ich auch recht einfach bestimmen. Eben zum Beispiel auch da spielen veränderbare Dinge eine Rolle, wie Blutdruck etc., Begleitmedikation. Und Ziel muss es eben auch sein, dass ich möglichst diese Faktoren reduziere. Also gute Blutdruckeinstellungen mache, überlegen, muss der Patient parallel noch Ibuprofen nehmen etc. Und ich sollte zumindest mal mit dem Patienten über Blutungsrisiko sprechen. Das ist zwar bei den neuen oralen Antikoagulantien, sage ich mal, weniger die Gefahr zum Beispiel der Hirnblutung, wie das unter Macomar war, sondern eher so das Magen-Darm-Blutungen. Aber auch das ist zum Beispiel gerade für einen älteren, multimorbiden Patienten, kann das ja wirklich ihn deutlich schwächen, wenn er dann mit einer akuten Darmblutung ins Krankenhaus muss. Er wird das sehr wahrscheinlich überleben, aber es kann natürlich auch sehr krank machen. Also von daher dieses Gespräch zwischen Vorteilen und Nachteilen sollte sicherlich immer geführt werden.
Sie haben vorhin schon die Smartwatches erwähnt und Sie haben ja auch in Ihrem Artikel in unserem Allgemeinmedizin Up-to-Date so ein bisschen die Aspekte aus hausärztlicher, allgemeinmedizinischer Sicht beleuchtet. Und da ist natürlich das Thema Smartwatch ein ganz großes. Würden Sie jetzt sagen, das ist eher Fluch oder das ist eher Segen?
Also ich glaube, dass wir halt am Beginn des Ganzen stehen. Also es ist schon so, dass wir hatten am Anfang die Vorflimmerlast, also das ist sicherlich immer noch viel zu viele Menschen auch mit einer hohen Vorflimmernlast durchs Leben gehen, weil sie es einfach nicht spüren. Sie merken das Vorflimmern nicht. Gerade wenn das eben normofrequent ist, wenn es für sie nicht so eine Belastungseinschränkung macht. Und dann könnte man ja wirklich durch die Smartwatches diese Patienten herauspicken und dann entsprechend Blut verdünnen. Also ich glaube, das schafft die Uhr auch. Also die Patienten, die diese Uhr da tragen, das wird die mitkriegen. Das ist schon recht hochwertig. Noch hochwertiger wird das natürlich, wenn sie das nicht nur über die quasi Blutströmung macht, sondern dass sie das eben vielleicht auch doch noch besser über eine Art EKG-Ableitung macht. Also da bin ich mal gespannt, was man sich technisch einfallen lässt.
Kann die Apple Watch kann das ja, ohne dass wir jetzt hier Werbung machen wollen, aber die kann ja EKG ableiten. Die macht das halt
richtig. Das ist aber nur, wenn der Betroffene dann eben entsprechend das EKG gezielt auswertet und sagt, ich möchte jetzt ein EKG schreiben und dann eben den Finger und damit den Stromkreis schließt, indem er den Finger dann auf die Uhr legt. Aber spannend wird genau, einfach 24 Stunden durchgeht. Das ist bisher nur möglich, indem sie zum Beispiel wie so kleinen Aufkleber auf die Haut tun, wo so ein Mini-EKG dann aufgelegt wird. Aber ich glaube, das wird man demnächst sicherlich auch in diese Uhr packen können. Das heißt, dass wirklich eine Mini-EKG-Elektrode in der Außenhülle der Uhr ist. Und dann wird es richtig spannend, weil dann haben sie natürlich 24 Stunden durchgehenden EKG. Auch für andere Rhythmusstörungen können wir uns das gut vorstellen.
Aber das stellt uns natürlich dann vor ganz andere Herausforderungen. Ne? Zum einen dem Patient mit der Frage, will ich das eigentlich? Möchte ich eigentlich jedes kleine Vorhofflimmern mal wissen? Und zum anderen natürlich den Arzt, wo der Patient dann kommt, sagt, ich hatte heute Nacht eine halbe Minute Vorhofflimmern, muss ich jetzt eine Antikoagulation nehmen? Also das wird dann nochmal eine ganz andere Frage werden.
Der jetzt der aktuellen Studienlage mit dem wirklich mit der Vorhofflimmerlast sicherlich wichtig. Und ich glaube, dass zukünftig die Software auch in die Smartwatches das integrieren werden, so dass der Patient auch relativ schnell gesagt bekommt, ja, du hast dann eine Phase, aber das Risiko ist überschaubar. Also ich glaube, dass da man hoffentlich, sag ich mal, mit den Ärzten zusammenarbeitet und direkt schon in der Software dem Patienten eine vernünftige Aussage macht, eben keine Angst macht, aber auf der anderen Seite natürlich das auch nicht untertreibt. Und die Patienten selber merke ich immer wieder auch bei einer Leitlinienkonferenz zu Bluthochdruck. Und die Patienten selber möchten eben auch gerne, dass ihre Daten erhoben werden, dass die Ärzte diese Daten zur Verfügung bekommen. Aber letztendlich natürlich nur im gemeinsamen Gespräch mit ihrem Hausarzt dann eben entscheiden, was muss ich daraus jetzt ableiten, was muss ich machen und was muss ich auch nicht machen. Also das letzte Entscheiden, letzte Vertrauen ist natürlich beim Hausarzt.
Jetzt gehen wir mal direkt in die Praxis rein. Jetzt kommt ein Patient zu mir, Gesundheitscheck, und ich diagnostiziere ein Vorhofflimmern und er hatte das vorher noch nicht. Wie ist denn so die Empfehlung oder Ihre Meinung, muss ich den jetzt in die Klinik schicken zur Einstellung des Vorhofflimmerns? Oder kann ich das auch in der Praxis machen, kann sagen, okay, Antikoagulation, Rhythmuskontrolle, vielleicht nicht, aber Frequenzkontrolle.
Genau, was wäre da Ihre? Das hat mich ja auch zu dem Artikel gereizt, weil wir können eigentlich das allermeiste in Hausarztpraxis machen. Also wenn es dem Patienten gut geht, wenn er jetzt keine Angina pectoris hat, akute Luftnot, können wir ihn auf jeden Fall erstmal ambulant behandeln. Wie immer Anamnese, körperliche Untersuchung, Laboruntersuchung, EKG, Langzeit-EKG. Dann, was wir gesagt haben, die Entscheidung mit Hilfe ChatVascore und gemeinsamen Gespräch über die Blutverdünnung. Die Frequenzkontrolle, gerade wenn der Patient hohe Frequenzen über 110 hat. Und dann sollte man natürlich eigentlich, wenn das noch nicht bekannt ist und zum ersten Mal aufgetreten ist, auch eine Rhythmisierung anstreben. Das heißt, dass man schon versucht, dass er wieder in den Sinusrhythmus kommt.
Das kriegen wir in der Praxis kaum hin, ne? Genau, das wird schwierig.
Also, aber das Gute ist, wir können alles vorbereiten. Also wir können erstmal den Patienten aufklären, das muss nicht akut passieren. Gerade wenn ich den Startpunkt nicht weiß, muss ich ihn eh erstmal Blut verdünnen vorher. Dann kann ich eben zum Kardiologen schicken, schon mal eine Echokardiographie machen, um zu gucken, gibt es sonst irgendwelche Vizien, irgendwas vom Herzen, Herzinsuffizienz. Das muss ich ja schon mal alles vorher wissen. Und mit all den Informationen kann ich dann eben auch entscheiden, also entweder man macht das, kann man im Prinzip auch ambulant, dass ich ihn über Medikamente rhythmisiere, oder eben noch, wenn der Patient das möchte, elektrisch, das heißt immer eine Kardioversion, die kann ich natürlich nur im Krankenhaus machen. Aber medikamentös, also ich hatte jetzt zuletzt zum Beispiel einen spannenden Fall, der Patient konnte aus familiären Gründen definitiv nicht stationär. Er sagt, das geht jetzt nicht. Und dann habe ich ihn mit Flecainid rhythmisiert. Das war überhaupt kein Problem. Also es ist relativ...
Das ja. würden Sie ambulant also auch tun, ja.
Also mit voller EKG-Kontrolle. Er musste halt mehrfach am Tag dann in die Praxis kommen. Er war kardial komplett durchuntersucht. Es gab keinerlei Risikofaktoren. Labor, alles war mir bekannt. Dem Patienten ging es immer durchgehend gut. Und er wollte eben, weil er sagte, ich kann nicht ins Krankenhaus gehen, möglichst keine elektrische Kardioversion.
Kurze Frage, ja, hat es also funktioniert?
Also an dem Tag der Flecainid-Gabe ist er umgesprungen. Wir haben dann noch EKG-Kontrolle gemacht am Folgetag. Also das ging alles.
Aber schon wirklich nur, wenn man sich damit auch auskennt. Also ich würde das jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich würde es jetzt vielleicht nicht als allgemeinen Tipp für unsere Kollegen geben, nein, die also das vielleicht noch nie gemacht haben.
Ich denke, auch jeder hat natürlich so sein Feld. Also der Also erstmal müssen sie es ja auch zeitlich. Also das ein Grund, warum wir Dinge ja auch nicht leisten können, wenn wir sagen, also ich kann ihn jetzt nicht mehrfach am Tag sehen oder ich kann mich jetzt nicht in die Thematik da jetzt reinarbeiten. Ist es immer in Ordnung, wenn ich sage, zumindest mal, ich überlasse das dem Kardiologen. Das muss der Kardiologe wissen. Also das wäre für mich Nummer eins. Na, wenn der Kardiologe sagt, ich mache das für Sie oder ich weise das ins Krankenhaus ein. Und wie gesagt, der Patient muss natürlich total beschwerdefrei sein. Wenn der Patient sagt, also jetzt, wo Sie sagen, dass ich Vorhofflimmern habe, also mir gehen es auch die letzten 3 Wochen wirklich überhaupt nicht gut. Ich komme kaum die Treppe hoch und ja, vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich habe doch mal einen Druck so auf der Brust gehabt. Das sind alles Dinge, klar, das würde ich dann stationär machen.
An dieser Stelle eine kurze Ergänzung. Bei der ambulanten, medikamentösen Kardioversion von Vorhofflimmern war das Pill-in-the-Pocket-Konzept gemeint. Dabei kann der Patient Flecainid oder Propafenon in Tablettenform einnehmen, um in kurzer Zeit wieder einen Sinusrhythmus zu erlangen. Die Ersteinnahme dieser Wirkstoffe soll jedoch zuvor einmalig unter Monitorüberwachung im Krankenhaus erfolgen. Daher muss der Hausarzt bei dem erstmaligen Auftreten von Vorhofflimmern den Patienten auch für eine medikamentöse Kardioversion stationär einweisen. Bei dem Patientenfall handelte es sich entsprechend auch nicht um die erste medikamentöse Kardioversion mit Flecainid.
Das ist ein guter Punkt. Ich habe nämlich einen befreundeten Kardiologen, der als invasiver Kardiologe tätig ist. Das muss man schon als Disclaimer mit sagen. Der sagt, jeder Patient mit Vorhofflimmern gehört einmal kathetert. Habe ich jetzt in der Leitlinie so nicht gefunden. Wie sehen Sie das?
Nein, also das kann ich nicht so unterstützen. Weil es geht für mich ja nicht darum, quasi, ich sage immer, dem Patienten ist die Leitung frei oder ist sie nicht frei. Also das ist für mich nicht moderne Kardiologie. Also erstmal ist ja wichtig, wie ist er von den Risikofaktoren? Welche Risikofaktoren muss ich verbessern? Ist er symptomatisch? Habe ich den Verdacht, dass er zum Beispiel jetzt schlecht die Treppe hochkommt, weil er wirklich eine symptomatische Ischämie hat? Also er kommt einfach nicht genügend Sauerstoff an. Diese Patienten profitieren ja auch davon, dass ich einen Katheter. Aber einfach nur jeder Patient mit Vorhofflimmern, der kann natürlich als Hintergrund auch eine KAK haben. Aber ich kenne keine Daten, die zeigen, dass, sage ich mal, dass das Überleben dadurch verlängert wird oder Lebensqualität sich verbessert, dass ich einen generell Katheter. Das kann ich nicht sagen. Dass natürlich meine Antennen aufgehen sollten und dass ich natürlich immer, deshalb würde ich, was ich unterschreiben würde, ist, dass ich, jeder Patient sollte einmal eine Echokardiographie kriegen. Das kann ich unterschreiben. Aber wenn der Patient beschwerdefrei ist, das Echo ist komplett unauffällig, warum soll ich den Herzkathetern? Ich meine, das ist Untersuchung mit Kontrastmittelgleichen. Wenn überhaupt, und das wird spannender werden, dass, da kommen auch die ersten Studien sicherlich auch zu, das Cardio-MRT. Cardio-CT, genau.
MRT.
CT, weil das war ja auch Kassenleistung.
Mit genau. Kalkscore und so weiter und so fort.
Da kommen wir so ein bisschen, aber auch da finde ich, möchte ich einfach gute Studien sehen. Also, dass man wirklich, wie Sie sagen, also ne, man macht, kann man sich direkt jetzt vorstellen, es ist sicherlich jetzt eine gute Studienidee, muss man überlegen. Einfach die Patienten, die wir hier rauspicken mit Vorhofflimmern, die eine Gruppe wird eben entsprechend, kriegt ein Kardio-CT, die andere nicht. Und dann gucken wir mal, ob man wirklich signifikant die Mortalität damit senkt. Vom Bauchgefühl würde ich sagen, eher nein. Weil das, also für mich würde ja das entscheidende Unterschied sein, wenn diese Cardio-CT-Gruppe wirklich viel bessere Prävention erlebt. Zum Beispiel, wenn der Patient besser dann die Medikamente einnimmt zur Cholesterinsenkung, zur Blutverdünnung. Das dürfen wir nicht vergessen. Also für mich als Hausarzt, ich beobachte immer wieder, dass sich da eher die Patienten unterscheiden. Die einen, die dann sehr danach leben, Aha-Erlebnis haben, wirklich ihr Leben umkrempeln und andere Patienten, die eigentlich genauso weiterleben wie vorher. Und dann glaube ich nicht, dass ein Cardio-CT an sich einen Mehrwert hat.
Dann reden wir doch mal über den sogenannten Elefant im Wartezimmer. Makomar oder NOAC?
Also Makomar. Ich denke, was ich eben sagte, also man muss ganz klar, also für mich, wenn die Patienten sagen, was würden Sie denn machen? Also für mich wäre ganz wesentlich, hätte ich jetzt eher Angst vor einer Hirnblutung unter Makomar? Oder hätte ich eher eine Angst vor Magen-Darm-Blutungen unter den NOAC? Das wäre für mich schon mal ein ganz wichtiger Grund.
Da gibt es so einen relevanten Trend hin, Hirnblutung, Makromagen, Darmblutung, NOAC. Das war mir nicht klar.
Das ist auch zu erklären, pharmakologisch, warum das so ist. Und prinzipiell, klar, wichtigste ist überhaupt Blutverdünnung. Und was natürlich Makomar die letzten Jahre noch erleichtert hat, ist eben die Eigenmessung oder dass man einfach eine Schnellmessung dann in der Praxis machen kann, muss nicht immer Blut abnehmen, muss nicht immer auf das Ergebnis warten, sondern es ist einfach direkt da. Das hat Makomar natürlich nochmal so richtig wiederbelebt. Aber machen wir uns nichts vor. Also für den Patienten ist es natürlich viel einfacher, eine Tablette wie Aspirin zu nehmen. Und dann kriegt er maximal viermal im Jahr, wenn er eine eingeschränkte Nierenfunktion hat, eine Laborkontrolle und das war's. Das ist natürlich, sage ich mal, deutlich angenehmer, als ich muss alle zwei bis vier Wochen in die Praxis zur Gerinnungskontrolle. Oder ich muss es.
Haben Sie denn noch Makomar-Patienten, die jetzt außerhalb von Indikationen wie Klappe und sowas, die wirklich ein isoliertes Vorhofflimmern haben und Makomar einnehmen, beziehungsweise stellen Sie noch auf Makomar ein, ist vielleicht
die bessere Frage. Ich würde das machen, wenn der Patient es wünscht. Also, und ich stelle ihm ganz klar die Vor- und Nachteile dar. Und ich muss sagen, ich hatte in den letzten Jahren keinen mehr, der Makomar sich ausgesucht hat. Daran kommt natürlich auch, weiß ja, die Patienten unterhalten sich und sagen, also Makomar hat eigentlich fast keiner mehr. Die sind alle super zufrieden mit Xarelto und Co. Ich möchte das auch haben. Ich möchte jetzt nicht der Einzige sein, der jetzt immer zu den Kontrollen muss. Oder zum Beispiel der Makomar-Patient, mit dem habe ich unterhalten, der muss immer das ein- und ausschleichen, wenn er dann eine Zahnbehandlung bekommt oder so. Das möchte ich nicht. Und da der andere, der pausiert das ein oder zwei Tage und dann nimmt er das wieder, das ist doch viel einfacher. Also, und da argumentiere ich auch nicht dagegen. Also das ist ja völlig in Ordnung. Was wir so machen, wenn einer stabil über Jahre, Jahrzehnte auf Makomar eingestellt ist, warum soll ich dann wechseln? Und so sieht das, sag ich mal, auch die Leitlinie. Also stabil Eingestellte. Und da ist es so, dass einfach diese Patienten irgendwann versterben. Also einfach nicht mehr in der Behandlung sind. Sie sind alt geworden mit Makomar. Das muss man Makomar lassen. Ich habe nie Probleme gehabt im Alter oder bei Nierenschwäche oder bei Multimorbidität. Also das ist wirklich dann gut. Wenn einer stabil ist, dann ist er stabil, ja.
Ist ja eine ganz spannende Sache, das habe ich vor ein paar Wochen bei einer Konferenz erfahren, dass wir tatsächlich in Deutschland die einzigen sind, die Fenprocomon als Antikoagulation genutzt haben. Ist wohl hat wohl irgendwas mit einer Pharma-Werbekampagne in den 60er oder 70er Jahren zu tun. Sonst gibt's überall Warfarin. Also das Makomar ist ein deutscher Sonderweg, aber
genau,
richtig.
Genau, also das, aber es gibt zu Warfarin, also es gibt ja wie viele Studien, also da gibt's jetzt auch keinen entsprechenden Unterschied. Also
Nee, aber spannend ist es einfach. Ich finde es eigentlich eine lustige Anekdote. Letzte Frage, bevor wir mal so zu den wichtigsten Aussagen für uns ambulant tätige Mediziner kommen. Haben Sie das Gefühl, dass der Mut zur Nicht-Antikoagulation, entweder weil zu alt, dement oder sturzgefährdet oder aber auch weil zu jung und keine Komorbiditäten größer sein könnte?
Also global gesehen, glaube ich, ist für mich das wichtigste Ziel, dass wenn wir alle die wirklich davon profitieren, also chronisches Vorhofflimmern mit entsprechenden Risikofaktoren, wenn wir die alle antikoagulieren, gerade weil, was wir eben gesagt haben, es relativ einfach ist, das wäre für mich das wichtigste Ziel. Das andere wäre, weil das viel seltener ist, dass wir im begründeten Einzelfall und gerade auf Wunsch des Patienten auch, zum Beispiel auch im Verlauf darauf verzichten, ja, finde ich auch wichtig, ist für mich aber die kleinere Gruppe. Also ich freue mich, wenn wir eben wirklich mehr chronisches Vorhofflimmern herausbekommen und antikoaguliert. Ich glaube, dass da noch wirklich viel Benefit zu kriegen ist. Die Kurzflimmerer würde man erstmal lassen. Aber von der Entwicklung wird es ja auch so sein, dass viele erstmal kurz Vorhofflimmern haben und im Verlaufe der Jahre immer längere Episoden. Das heißt, viele kommen ja dann doch mal in den Bereich, wo sie profitieren. Und wenn ich durch Technik zum Beispiel einen dann gut screenen kann und sagen, okay, ich glaube, jetzt ist meine Vorflimmerlast so hoch, jetzt sollten wir das beginnen. Das wäre für mich das Optimale. Umgekehrt, dass wenn man eben merkt, also ich habe jetzt so schwere weitere Begleiterkrankungen, ich baue körperlich so ab, ich bin mehrfach wirklich schwer hingefallen, dass man das dann beendet, das ist doch auch völlig in Ordnung. Und dann hat der Patient aber über viele Jahrzehnte sicherlich ordentlich profitiert. Und das sehen wir ja auch insgesamt in der kardiovaskulären Prävention, wenn wir die Anzahl an Schlaganfällen, wenn wir die Sterblichkeit nach Herzinfarkten, es hat sich viel verbessert.
Haben Sie da noch ein paar Daten für uns, einen Patienten mit Indikation, der keine Antikoagulation bekommt versus Patient mit Indikation, der eine bekommt, was das tatsächlich für den Patienten ausmacht? Ich habe mal so im Hinterkopf Reduktion eines Schlaganfalls oder ein Schlaganfallrisiko um 11% pro Jahr. Ist das immer noch so?
So rechne ich eigentlich nicht, weil das verfälscht ein bisschen. Also das, was man eher wirklich sich vor Augen führen muss, ist number needed to treat und number needed to harm. Also das ist dann eigentlich noch eindeutiger. Und da stellt man nämlich fest, dass ja man doch, ich glaube, wir sind da momentan bei, weiß nicht genau, 50, 60 Patienten, die wir behandeln müssen, dass einer profitiert. Also dürfen wir uns auch nichts vormachen. Das klang jetzt eben so, jeder profitiert statistisch. Und also jetzt habe ich hier nur gezaubert. Genau, 72 Patienten haben eine Deep Street, um einen Schlaganfall zu verhindern.
Das ist nicht so gut, oder?
Das heißt, ich muss 72 Patienten lebenslang Blut verdünnen und dann habe ich einen Schlaganfall verhindert. Und number needed to harm bin ich bei 57. Das heißt, die meisten quasi führe ich keinen Schaden dazu. Aber naja, es ist positiv gegenüber dem Nutzen. Aber
naja,
also deshalb, ich nutze immer diese Zahlen, um zu beruhigen. Also gerade auch das.
Aber im Moment, aber die Zahlen, die sagen ja eigentlich Number Needed to Treat 72, Number Needed to Harm 54, heißt ja, dass ich mehr Leuten damit Schaden zufüge, als ich ihnen...
Treat ist schon höher, aber das es ist jetzt nicht 1:1, das wäre ja nicht gut, dann würde sicherlich das auch nochmal, aber es ist global gesehen, das muss man auch fair sagen, das heißt, die Zahl ist natürlich bei denen mit hohen Risikofaktoren besser, die profitieren aber gerade auch diese Zahl needed to harm, deshalb eben diese Aussage, dass gerade mit niedriger Vorflimmerlast und dann vielleicht auch noch jung, dass man da sicherlich sehr viel Abstand nehmen sollte zur Blutverdünnung. Also das kommt ja auch in den neuen Studien raus, die mussten abgebrochen werden, weil die Interventionsgruppe schlechter war als die Kontrollgruppe. Und aber ich nutze die Zahlen immer dafür, dass man eben sagt, es geht jetzt nicht um jeden Tag Blutverdünnung, sondern man kann ganz in Ruhe gemeinsam überlegen, wenn Vorflimmern festgestellt worden ist, machen wir das oder machen wir das nicht? Und also eher zur Beruhigung, dass das nicht so etwas ist, wenn ich jetzt 24 Stunden Vorflimmern habe oder habe das nicht gut verdünnt, dann habe ich einen Schlaganfall. Das ist nicht der Fall. Sondern es geht um lange Zeiträume, es geht wirklich da über genau zu überlegen, wer davon profitiert oder nicht. Und ich glaube, dass da auch noch es viele Studien geben wird in nächster Zeit, wo sich noch besser herauskristallisiert, wen soll man behandeln, wen er auch nicht.
Und der Schlaganfall, der resultiert ja, wenn ich es pathophysiologisch richtig verstanden habe, auch eher davon, wenn das Vorhofflimmern spontan umspringt und dann dieser Thrombus aus dem Herzohr rausgespült wird. Das ist ja so ein bisschen... Das, wie man sich's erklärt, glaube ich.
Ja, also insgesamt geht man etwa, sage ich mal, einem Viertel bis zum Drittel als Ursache aus. Egal jetzt, wie stark oder weniger stark geflimmert wird. Also es ist schon auch nur ein Teil der Schlaganfälle. Also wo Vorflimmern wirklich die Rolle spielt. Aber es ist immerhin ein Teil, wo wir mit Blutverdünner eben auch etwas tun können. Und man sieht eben auch, dass wir ganzheitlich denken müssen. Das heißt, es ist genauso wichtig, dass ich den Blutdruck gut therapiere, dass der Patient einen gesunden Lebensstil hat, dass aus dem Stress auskommt, dass er sich besser bewegt. Das heißt, es geht natürlich nicht, dass ich sage, ich mache eine Blutverdünnung und dann ist alles gut. Und das sage ich dem Patienten gerade, das ist ja mein Steckenpferd, kardiovaskuläre Prävention. Also viele Wege führen dann zum Ziel. Und 75% können sie selber ändern, indem sie ihr Verhalten ändern. und für den Rest sind ihre Gene zuständig oder das, was ich halt medikamentös mache. Also ich will das auch nie überbewerten. Also weil manche eben denken, also etwa in die Richtung, ich nehme eine Tablette und dann habe ich kein Risiko mehr oder um Gottes Willen, ich nehme 2 Tage eine Tablette nicht und dann kommen schlimme Dinge. Beides stimmt natürlich nicht.
Genau, ich glaube, das war auch insgesamt ein gutes Schlusswort. Ich finde das ein super wichtiges Thema, weil es uns einfach über die Maßen häufig in der allgemeinmedizinischen Praxis trifft und begegnet. Und ich glaube, dass, wie Sie schon gesagt haben, sich da hier noch eine Menge tun wird. Ganz zum Schluss nochmal die Frage, weil er so bekannt ist, Leipziger Zoo ist eine Reise wert?
Auf jeden
mit
Fall.
Kindern?
Also, und ein Kind hat von uns geschafft, dass er ausgerufen worden ist, weil er fand das so spannend in einem der Gehege. Da ist er nicht weitergegangen und wir waren gut abgelenkt und dann schallte unser Name durch den Leipziger Zoo. Ja, wirklich wunderschön auch, ja. Eben wirklich auch durch verschiedene, also wirklich große Gebäude, die auch bei jedem Wetter gut zu begehen sind.
Ich erinnere mich, als Kind war ich immer dort, da gab es dieses Löwenhaus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das haben sie jetzt auch mal umgebaut, aber das ist so das, was einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und ich nehme mir immer vor, hier aus dem schönen Erlangen mal mit meinen Kids einfach mal einen Ausflug Richtung Leipziger Zoo zu machen, weil ich es doch als wirklich sehr schön in Erinnerung habe. Ja, Herr Professor Blackwen, ich darf mich ganz herzlich bedanken. War ein sehr interessantes Gespräch. Wir sind sogar ein bisschen über der Zeit, aber das nehme ich jetzt einfach mal in Kauf, weil es so wichtig ist. Und freue mich, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Wer das Ganze nochmal konzertierter und auch mit CME-Punkten belohnt lesen möchte, der kann das tun in der ersten Ausgabe der Allgemeinmedizin Up-to-Date des Jahres 2024. Sehr spannender Artikel, Behandlung von Vorhofflimmern in der Hausarztpraxis. Darf ich mich in Namen des ganzen Kollegiums recht herzlich dafür bedanken, dass Sie den geschrieben haben und dass Sie hier sich mit mir über eine halbe Stunde Zeit genommen haben, um über das Thema zu plaudern. Ja, vielen herzlichen Dank.
Hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich die Kolleginnen motiviere, also wirklich sich mit der Kardiologie in der Hausarztpraxis zu beschäftigen. Es wird viel auf uns zukommen, aber ich glaube, wir können wahnsinnig viel erreichen und es ist wie immer, also wenn Sie das mehrfach gemacht haben, dann fühlen Sie sich umso sicherer und das ist doch schön, wenn wir dann für die Patienten was tun konnten.
Vielen Dank, alles ja. Gute für Sie.
Das war Praxisnah. Der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert. Den CME-Beitrag zum Podcast finden Sie in der Zeitschrift Allgemeinmedizin Up-to-Date beim Thieme Verlag. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Praxisnah ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG. Skript und Interview Falk Stierkert. Moderation Anja Jahn. Projektleitung Dr. Ute Mader. Cover Nina Jentschke. Und Produktion Daniel Dünchem.